Regionen, also die angrenzenden Länder, gehören ja zu den ältesten überhaupt besiedelten Regionen, Kulturregionen der Welt. Die ersten Städte sind dort entstanden, Schrift, das Alphabet ist in diesem Bereich erfunden, entwickelt worden, Landwirtschaft ist erfunden worden und wir haben in Syrien eine der größten Dichte an Ausgrabungsstätten und kulturellen Städten überhaupt weltweit. Der Konflikt, der jetzt seit 2011 und eben auch militärisch verstärkt seit 2012 anhält, bedroht ganz substanziell einmal diese Bauwerke und diese archäologischen Stätten, aber natürlich nicht nur das, sondern er bedroht die Kultur Syriens, die ja eine gelebte Kultur war, wo man auf der Basis dieses immensen kulturellen Erbes natürlich weiterhin gelebt hat und eigene Traditionen hatte in Musik etc. Und das geht jetzt alles verloren, in dem Maße, in dem die syrische Gesellschaft zerstört wird.
Mhm. In einem Interview, was Sie bereits 2012 geführt haben, haben Sie beschrieben, wie ein Brand in der Altstadt von Aleppo dort den dortigen Basar zum großen Teil zerstört hat. Das war 2012, jetzt haben wir 2015. Hätten Sie damals gedacht, dass es noch so viel schlimmer kommen könnte? Und was ist denn seitdem noch alles so passiert und an Kulturgütern bedroht worden oder bedroht?
Ja, ich hatte damals befürchtet, und das war ja auch, kam ja auch in diesem Interview damals auch schon zum Ausdruck, dass es weitergehen würde mit der Zerstörung. Der Anlass war damals die erste militärische Auseinandersetzung in der Altstadt von Aleppo, wo eben Rebellen die Altstadt von Aleppo besetzt hatten und es im Zuge der Konflikte, der Kämpfe dann ein Teil, damals nur ein kleiner Teil erstmal, des großen alten Basars von Aleppo, der ausgebrannt ist. Seitdem hat der Konflikt in Aleppo nie angehalten. Also wir sind jetzt quasi im dritten Jahr der militärischen Auseinandersetzung in Aleppo. Aleppo ist eine geteilte Stadt mit einem Teil, der von Regierungssoldaten kontrolliert wird und einem Teil, der von verschiedenen Rebellengruppen kontrolliert wird. Die Altstadt befindet sich größtenteils in Rebellenhand. Teile der Altstadt sind Demarkationslinie, also da wird und wurde permanent gekämpft. Und man kann im Moment sagen, das lässt sich auch anhand von Google Earth zum Beispiel dann anschauen, wenn man das im Internet anschaut, ein Großteil der Altstadt von Aleppo ist praktisch zerstört. Sehr viele wichtige Monumente sind zerstört und es gibt auch Aussagen, die besagen, dass seit dem Zweiten Weltkrieg es keine Zerstörungen im urbanen Raum gegeben hat, die denen jetzt von Aleppo gleichen. Also die massivsten Zerstörungen quasi einer Stadt seit dem Zweiten Weltkrieg.
Aleppo ist nicht irgendeine Stadt, es erhebt den Anspruch, die älteste dauerhaft besiedelte Stadt Syriens zu sein. Wie dauerhaft wurde denn Aleppo besiedelt und wie alt ist denn Aleppo?
Ja, das weiß keiner, weil man die Stadt eben nicht ausgraben kann. Ne? Jetzt kann man sie vielleicht ausgraben bald. Das ist ein Titel, den sich die Aleppiner mit den Damaszenern streiten. Damaskus behauptet das natürlich auch. Also generell kann man sagen, dass die größeren Städte in Syrien, vor allem Aleppo, Damaskus und Hama zum Beispiel auch, auf eine Jahrtausende alte Siedlungsgeschichte zurückgehen. Also wir haben Städte, stadtähnliche Strukturen in dem Bereich vielleicht seit dem 5., 6. Jahrtausend vor Christus. Und also es gibt Ausgrabungen in der Nähe von Damaskus, die eben Besiedlung bezeugen in dem Bereich im 7. Jahrtausend vor Christus. Das heißt, wir haben also wirklich in diesen beiden Städten eine prähistorische Geschichte, die also in die Vorgeschichte zurückgeht, wo wir eben auch ganz wenig Informationen nur darüber haben. Aber es gibt natürlich auch Informationen, die wir besitzen. Und die gehen, sagen in Aleppo zum Beispiel, dass wir im 2. Jahrtausend wenigstens vor Christus auf der Zitadelle einen großen Tempel hatten. Das war also eine typische Akropolis, eine Tempelstadt. Der Tempel ist von einem deutsch-syrischen Team vor ein paar Jahren ausgegraben worden. Und das sind also quasi wirklich dann historisch Anhaltspunkte, die uns also sehr viel Konkretes dann über die alte Geschichte von Aleppo sagen. Und die Zitadelle war, naja, bis ins Mittelalter eine typische Residenzstadt, wo die Fürsten und Gouverneure von Aleppo residiert haben. Dann im Frühmoderne verliert sich dann so ein bisschen die Bedeutung, aber die Zitadelle natürlich so als zentraler Punkt in der Stadt ist bis heute von großer Wichtigkeit. Ja, ich habe mich mit der osmanischen Geschichte Aleppos beschäftigt, vor allem so ab dem 17. Jahrhundert, nachdem 1516 Syrien und dann später auch Ägypten von den Osmanen erobert wird und Teil dieses großen Reiches wird, das also das gesamte östliche, nördliche, östliche Mittelmeer bis hin zum Kaukasus dann umspannt, wird Aleppo aufgrund seiner Lage an der alten Seidenstraße eigentlich die Karawanenmetropole des Osmanischen Reiches. Es wird groß ausgestattet mit Handelsbauten von osmanischen Gouverneuren und Sultanen, große Karawanzereien, der große Bazar. Aleppo wird ein großes Zentrum für den Seidenhandel aus Zentralasien, Iran Richtung Europa. Es gibt also Zahlen, die besagen, dass im 17. Jahrhundert 3/4 aller in Frankreich, zum Beispiel in der großen Seidenstadt Lyon, verarbeiteten Seide gegenüber Aleppo. Es wird ein Zentrum des Indienhandels mit auch Textilien, mit Gewürzen. Und wir haben in Aleppo also schon dann ab dem 16. Jahrhundert eine große Kolonie europäischer Kaufleute, die dann da permanent aktiv ist.
Also war Aleppo damals auch schon eine Art multikulturelle, kosmopolitische Metropole gewissermaßen?
Das war sie auf jeden Fall. Wahrscheinlich mehr, als sie in den Jahren jetzt vor Beginn des Konfliktes war. Wir haben also im Bazar eine Reihe von Ausländern aus verschiedenen europäischen Nationen, Franzosen, Briten, Holländer, Italiener natürlich, sehr viel sephardische Juden. Wir haben die Aleppiner Gesellschaft selbst, die sehr heterogen war zu der Zeit. Wir haben in Aleppo einen relativ großen Anteil an Christen, wahrscheinlich in der osmanischen Zeit so zwischen 20-25%, aus verschiedenen Gruppen. Wir haben syrisch-orthodoxe Christen, chaldäische Christen, armenische Christen, griechisch-orthodoxe Christen, maronitische Christen. Wir haben dann im Zuge der Mission des Vatikan, dann vor allem ab dem 18. Jahrhundert, katholischen Abspaltung dieser alten orientalischen Kirchen. Also ein sehr, sehr buntes Geflecht da an verschiedenen Gruppen. Wir haben sehr viele Juden, wahrscheinlich so auch so zwischen 5-10%, einheimische Aleppiner Juden, sephardische Juden, die in verschiedenen Wellen in die Stadt einwandern und die dann zu den wichtigsten, im 19. Jahrhundert zu den wichtigsten Kaufmannsfamilien zählen.
Das klingt alles so, als ob die Gesellschaft dort, zumindest in Aleppo, aber vielleicht auch stellvertretend für das Gesamtosmanische Reich, doch trotz unterschiedlichster Religion oder unterschiedlicher Konfessionen doch ganz gut miteinander irgendwie zusammenleben konnte.
Ja, das ist so ein bisschen ein Bild, das sich auch den Historikern so ein bisschen aufdrängt und das wir auch gerne so verteidigen, also die osmanischen Historiker. Es ist eine gewisse Nostalgie, die damit schwingt, ne? Eine Nostalgie, die eben davon ausgeht, dieses Bild zu unterstützen von einer ja relativ konfliktfreien Gesellschaft, die zu gegenseitigem Nutzen gut zusammenlebt. Das ist natürlich auf der einen Seite auch eine Vereinfachung. Also die Gesellschaft, die war nicht gleich frei und demokratisch nach heutigen Gesichtspunkten. Jede dieser Gruppen hatte ihren auch eng begrenzten Platz in der Gesellschaft, dominiert natürlich vom Staat und von dem sunnitischen, muslimischen Dynastie der Osmanen. Auf der anderen Seite zeigt besonders auch der wirtschaftliche Erfolg, dass es eigentlich zum Nutzen der meisten ganz gut funktioniert hat. Das ändert sich dann im 19. Jahrhundert mit dem Aufkommen der Nationalismen. Und es kommt zu Konflikten, dessen schwerster ja der Genozid an den Armeniern ist und der sich dieses Jahr zum 100. Mal jährt. Und der so ein bisschen einen Endpunkt für dieses osmanische Gesellschaftsmodell darstellt. Vor allem aber natürlich ausgehend von der aktuellen Situation in Syrien, denke ich mal, kann man eigentlich fast nur mit Nostalgie in das osmanische Syrien zurückblicken, wo ja, wie gesagt, alle Gruppen noch relativ konfliktfrei zusammengelebt haben.
Hm. Nehmen wir mal ruhig diese vielleicht etwas idealisierte, relative, aber immerhin Konfliktfreiheit als Anlass, um mal über das aktuelle Syrien zu sprechen. Der Krieg oder sagen wir der Konflikt, der zunächst zwischen den Regierenden und einem Großteil der Bevölkerung herrschte, hat sich schon lange entlang von konfessionellen und religiösen Grenzen definiert. Durch das Eintreten des sogenannten Islamischen Staates ist das Ganze verschärft worden. Wenn man sieht, wie diese Leute mit Menschen, aber auch mit Kulturgütern umgehen, wie lässt sich denn das Verhalten des sogenannten Islamischen Staates überhaupt in Einklang bringen mit einer jahrhundertelangen islamischen oder muslimischen Geschichte in dieser Region, die ja von einer relativen Konfliktfreiheit und von einer relativen Toleranz geprägt war, auch gegenüber sogar vorislamischen Kunstwerken oder Altertümern?
Der Islamische Staat ist ja quasi so die letzte Ausformung des radikalen politischen Islam, der ja eben gerade nicht auf dieser jahrhundertelangen Tradition basiert, sondern als politische Ideologie auf einer relativ neueren Geschichte. Und man muss den Islamischen Staat auch nicht eben als vor allem als eine Ausformung einer islamischen sunnitischen Religiosität, sondern vor allem aus einer sehr radikalen politischen Ideologie verstehen. Die sunnitische Religiosität, auch religiöse Kultur in einer Stadt wie Aleppo war in der Tat geprägt durch Zusammenleben und Toleranz eigentlich über Jahrhunderte. Und ein gutes Beispiel dafür sind die Derwischorden, also die mystische Form des Islam, die organisierte Form, mystische Form des Islam, die einen großen Anteil am alltäglichen Leben, an der alltäglichen Religionsausübung der Aleppiner gehabt hat. Ich habe mich angefangen, mit diesen Derwischorden zu beschäftigen, als ich in den 90er Jahren in Aleppo war mit einem Stipendium und auf der Suche nach einem Thema für meine Magisterarbeit war. Und habe dann also diese Derwischorden als ein Thema entdeckt und habe also Wochen damit verbracht, an einem Donnerstagabend oder an einem Freitagnachmittag durch die Altstadt zu gehen. Nachdem der geschäftige Basar dann geschlossen war, zum Beispiel an einem Donnerstagabend, hörte man dann auf verschiedenen Orten, kleinen Moscheen, diesen Sikr, also das wöchentliche Ritual der Derwischorden, wo sich also die Mitglieder dieses Ordens, die Anhänger, versammeln um ihren Scheich und um den Sänger herum und dann diese Rituale vollziehen. Einer der wichtigsten Orte dieser Art in Aleppo ist die Zawi al-Hilaliye von der Hilali-Familie. Den aktuellen Scheich habe ich dann in der Folge auch sehr gut kennengelernt. Der spricht sehr gut Deutsch. Er hat in Deutschland in Berlin Medizin studiert, ging dann zurück nach Syrien und hat die Nachfolge seines Vaters da in dem Zentrum des Ordens angetreten. Bei ihm war dieses Ritual immer besonders schön, weil er sehr großen Wert auf die Authentizität und auch die Qualität der Sänger gelegt hat. Und das Beispiel, was ich hier habe, das ist aus dieser Zawi al-Hilaliye. Und zwar der Sänger hat einmal seine Kollegen mitgebracht nach Paris und die haben in Paris ein Konzert gegeben, aus dem dann eine CD geworden ist.
Vielleicht noch ganz kurz zur Klärung von einigen Begriffen. Sikr, sagten Sie, und Zawiya, was sind das für Sachen jetzt?
Ja, Zawiya, das ist eine kleine Moschee, das ist ein Zentrum dieses Ordens. Zawiya heißt übersetzt eigentlich Ecke im Arabischen, aber als Zawiya bezeichnet man diese kleinen Konvente, in denen sich diese Orden versammeln. Das sind oft baulich gar nicht unterscheidbar von kleinen Moscheen.
Muss man sich das als eine Art Mönchsorden vorstellen?
Ja, Mönchsorden mit dem Unterschied, dass es keine Mönche, hauptberufliche Mönche gibt, sondern die Mitglieder dieses Ordens haben ihren normalen Beruf, ihr normales Leben und sie treffen sich dann ein- oder zweimal in der Woche in diesem Orden für diese speziellen Rituale. Es ist eine Art von paralleler Religiosität neben den offiziellen 5 Gebeten, die ein Muslim ja jeden Tag vollziehen sollte. Es ist eine parallele Form von Religiosität, die nicht daneben, sondern zusätzlich stattfindet. Und Sikr ist der Name dieses Rituals. Sikr heißt sich erinnern, dass man also oder rezitieren, dass man den Namen Gottes oder anderer kurzer religiöser Formeln während dieses Rituals rezitiert, begleitet von einem Sänger, der religiöse Kassiden, also religiöse Poesie dazu singt. Das Ganze sehr eng in Beziehung stehen zu dieser alten Aleppiner Tradition der arabischen Musik, die also in der Stadt bis heute eigentlich gepflegt wird.
Thank you.
Grundlage dieses Zikrs sind diese Wiederholungen des Wortes Gottes, Allah, Allah, was man ja auch hören konnte. Und darüber singt dann der Sänger verschiedene religiöse Gedichte, die er zum Teil selbst auswählt, die zu bestimmten Umständen, also zum Beispiel zur Jahreszeit, zu einer bestimmten Situation passen können. Das macht diesen Sänger zur zweiten eigentlich wichtigen Person während dieses Zikr. Der Sheikh ist der spirituelle Leiter dieses Rituals, und der Sänger ist eben dann, wenn man so will, der künstlerische Leiter. Viele dieser Sänger in diesen Alepiner Derwisch-Konventen haben ihr Handwerk wirklich von Kindesbeinen an oft gelernt. Also wenn bekannt wird, dass ein Junge zum Beispiel eine sehr schöne Stimme hat, fängt er oft dann an, Koran zu rezitieren. Dann wird er irgendwann vielleicht Muezzin. Dann fängt er an, in einer Sawiya, vielleicht neben einem schon bekannten Sänger, dem zu assistieren, mitzusingen. Und viele auch Alepiner Sänger der traditionellen Alepiner Musik, die dann international sehr bekannt geworden sind, haben ihre Karriere auf diese Art und Weise begonnen. Also nicht alle haben zum Beispiel ein Konservatorium absolviert. Gibt natürlich auch ein Konservatorium in Aleppo, aber gerade aus diesem religiösen Bereich haben sehr viele nie ein Konservatorium gesehen. Aleppo ist vielleicht neben Bagdad und Kairo und einigen Städten im Maghreb eine der ganz großen Zentren der alten arabischen Musik. Diese Musik lebt natürlich in ihrer religiösen, sakralen Variante, in den Derwischorden vor allem weiter, und in ihrer weltlichen Variante wurde sie immer schon gepflegt, eben auf Festen, in großen Privathäusern, im Sommer vor allem, wenn das sehr heiß ist, in den Gärten, die Aleppo früher umgeben hat, heutzutage in den großen Clubs, die am Stadtrand sind, wo also im Sommer jede Nacht im Prinzip Konzerte stattfinden. Der vielleicht bekannteste dieser weltlichen Variante ist Sabah Fakhri, der mittlerweile nicht mehr singt, er ist, glaube ich, 85 Jahre alt mittlerweile, der aber lange Zeit gesungen hat. Bis vor 3-4 Jahren hat er noch Konzerte im Libanon gegeben. Er hält den Guinness-Rekord, weil er in Caracas in Venezuela einmal 10 Stunden lang gesungen hat. In Aleppo normalerweise beginnt er gegen 11 Uhr nachts Mitternacht und singt dann so lange, bis der Muezzin morgens zum Gebet ruft. Das sind also sehr, ja, ich kann schon sagen, oft ekstatische Konzerte, wo das Publikum sehr stark mitgeht. Es gibt dann Teile oder Stücke, da kann man sehr gut zu tanzen. Es ist ein Teil dieser alten Alepiner Kultur, der Alepiner Lebensfreude, die ja auch zum Beispiel sich in einer eigenen Küche äußert. Also die besten Restaurants, die beste Küche im Nahen Osten, die gab es in Aleppo. Teil dieser Alepiner Kultur, die durch diesen langen Konflikt und durch die großen Zerstörungen und vor allem durch die Abwanderung aus Aleppo, also sehr viele Menschen verlassen ja Aleppo oder haben es verlassen in den letzten Jahren, wahrscheinlich unwiederbringlich verloren geht.
Sabah Fakhri in Las Vegas, ein Alepiner Sänger. Diese Art von Musik, ist das jetzt auch eine Musik, die aus dem religiösen, aus diesem Derwischgesang entstanden ist?
Nicht daraus entstanden. Es sind zwei verschiedene Formen von Musik, die in Aleppo parallel bestehen und die sich gegenseitig beeinflussen. Zum Teil, weil es dieselben Personen sind. Also viele auch aus dem weltlichen Bereich haben im religiösen Bereich ihre Karriere begonnen, weil es um dieselben Melodien, dieselben Makamen, dieselben Texte zum Teil geht, die einmal im religiösen Kontext und dann im weltlichen Kontext gespielt werden.
Wenn Sie es also sagen, dass es in dieser Alepiner Kultur, aber auch überhaupt im gesamten arabischen Raum so eine große und auch alte Musiktradition gibt und Musikkultur gibt, das sind ja alles muslimische Länder letztendlich, auch seit Jahrhunderten, dann müsste man ja eigentlich annehmen, dass Musik jetzt im Islam durchaus erlaubt ist und auch nichts Schlechtes ist und auch, dass solche Konzerte ja nun nichts Verwerfliches sein dürften. Wie sieht es denn damit aus?
naja, wenn man unterschiedliche Personen dazu fragt, bekommt man unterschiedliche Antworten. Also die islamische Welt hat eine eigene, sehr starke Musiktradition, aus der Spätantike übernommen, immer weiter entwickelt. Und heutzutage gibt es alle modernen Musikrichtungen, Rap, Hip-Hop etc., alles auch in der islamischen Welt. Sodass also die Musik im Prinzip mit der Religion nichts zu tun hat. Jetzt gibt es konservative religiöse Vorstellungen, die Musik ablehnen. Denn im Christentum findet man das auch. Und der IS würde so extreme Vorstellungen vertreten. Die Derwischorden vertreten genau das Gegenteil, wobei es da auch unterschiedliche Formen gibt. Also die Hilalie, die wir gehört haben, der Scheich, der ist sehr puristisch orientiert. Der würde also zum Beispiel keine Musikinstrumente gestatten. Andere Orden, die tanzenden Derwische, also die Mevlevie, die ja aus dem türkischen Raum sich ausgebreitet hat und die in Aleppo auch ein sehr großes Zentrum hatte, die benutzen Instrumente während ihrer Rituale. Also man findet alles. Generell, vielleicht wenn man so Mainstream-islamische Vorstellungen verfolgen würde, die würden wahrscheinlich sagen, in der Moschee sollte man keine Musik spielen. Wie gesagt, Anhänger von Derwischorden würden das etwas relativieren und sagen, wir in unserem Ritual benutzen Musik. Und was im säkularen, im weltlichen Bereich betrifft, das hat mit der Religion eigentlich nichts zu tun. Außer, dass religiöse Fanatiker es versuchen, auch dort zu verbieten.
Das heißt, das Ablehnen aller außerreligiösen, kulturellen Ausprägungen wäre dann eigentlich eher eine Sache der Fanatiker gewissermaßen. Also auch nicht nur was Musik angeht, sondern eben auch was andere kulturelle Dinge angeht, wie zum Beispiel eben vielleicht auch sogar vorislamische Altertümer, die der IS zum Beispiel ja zerstört.
Ja, genau, das würde ich so sehen. Im Iran zum Beispiel nach der Revolution wurde die Frage der Musik auch sehr restriktiv gehandhabt. Mittlerweile wird es etwas lockerer gesehen. Das hat aber nie dazu geführt, dass die persische Musik ausgestorben ist. Sie wurde im Iran zum Teil ein bisschen versteckt weiter betrieben. Also ich denke, das ist eine Vorstellung, die vor allem eben religiöse Hardliner und Fanatiker betrifft. Und glücklicherweise, die meisten Muslime sehen das anders und trennen zwischen weltlichen und religiösen Bereichen.
Nun ist ja gerade Iran ein gutes Beispiel dafür, wie eben so eine restriktive Einstellung gegenüber einer nicht-islamischen, wie auch immer das sein soll, Kultur im eigenen Land dann doch irgendwann wieder sich wandelt zu einer, sagen wir mal, recht pragmatischen Einstellung. Also nehmen wir nur Persepolis, die Ruinen aus der weit vor dem Islam gebauten Hauptstadt des persischen Großreiches. Die werden nun vermarktet an westliche Touristen, nicht nur westliche Touristen, aber auch an die vor allen Dingen. Oder auch in Isfahan, wo in den Palastanlagen dort wunderbare Wandgemälde mit Gesichtern zu sehen sind. Die werden auch an Touristen letztendlich vermarktet. Was ist vielleicht am IS anders, dass der nun so ganz anders da vorgeht? Also Denkmäler zerstört, Palmyra ist diesem Schicksal bisher entgangen, aber das kann ja noch passieren. Was ist daran anders als an einer islamischen Revolution, die im Iran stattgefunden hat?
Naja, die islamische Revolution im Iran war nie so fanatisch und ausschließlich ausgerichtet auf eine bestimmte Auffassung von Religion, wie zum Beispiel der IS, aber nicht nur der IS, wie zum Beispiel die Wahhabiten in Saudi-Arabien. Die haben auch alles andere zerstört, was an älteren Kulturen, an volksislamischen Kulturen in Saudi-Arabien gab. Also ich denke, da muss man den Iran schon noch anders sehen. Auch seit der Revolution hat der Iran auch garantierte Minderheitsrechte für jüdische und christliche Gemeinden, die es ja nach wie vor auch im Iran gibt. Also das lässt sich dann doch, ich würde sagen, schwer vergleichen. Ja, der IS, ja, es ist eine Form von extremem Wahhabismus eigentlich, dass man also wirklich versucht, alle Ausformungen älterer oder anderer Traditionen als die islamische zu vernichten. Sofern sie sich nicht zum Beispiel wie jetzt christliche Gruppen, die in IS-Regionen leben wollen, sich dann eben diesen auch sehr archaischen islamischen Vorstellungen von Simitum, also von geschützt sein, im Zuge eben dieser speziellen Regelung der Simis, sich denen zu unterwerfen. Also ich denke, da ist der IS und unvergleichbare Gruppen im Moment in Syrien und im Irak ein Sonderfall.
Um vielleicht den Bogen zu schließen zu dem Anfangsgedanken, den Sie einmal in einem Interview genannt haben, nämlich, dass Syrien seine Geschichte verliere durch die Zerstörungen. Ist das vielleicht tatsächlich etwas, was der IS nutzt oder was der IS bezweckt, dass die Syrer, aber auch die Iraker natürlich, ihre Identität verlieren, so wie sie bisher definiert haben, über ihre auch vorislamische Geschichte? Soll da eine neue Identität geschaffen werden, eine neue Geschichte eben auch?
Ich denke, das ist ein Grund, ja. Dass man also versucht, die ganze Geschichte, die auch die Syrer zum Beispiel als eigene Kultur zum Beispiel definieren, zu zerstören. Und man sieht es ja auch durch die Ermordung von dem Khaled Assad in Palmyra, einen der wahrscheinlich wichtigsten Archäologen, der 82-jährig ein irrsinniges Wissen angehäuft hat über syrische Archäologie und der international eben auch äußerst renommiert war. Ich denke, dadurch versuchen sie das. Auf der einen Seite versuchen sie das, auf der anderen Seite profitieren sie auch dann von diesen Ausgrabungsstätten, in denen der IS den Handel mit Antiquitäten sehr stark unterstützt, also vor allem über Mafia-Strukturen bis hin nach Europa und überall in die Welt werden. Also die Fundstücke, die man eben beispielsweise in Orten wie Palmyra findet, dann eben verkauft, um damit Profit zu machen.
Nun ist das menschliche Leiden, wird kaum etwas getan, um dem menschlichen Leiden Einhalt zu gebieten in Syrien. Nun redet man erst recht nicht davon, wie man die Altertümer schützen kann. Aber was kann man denn Ihrer Ansicht nach vielleicht tun oder was sollten die Staaten Ihrer Ansicht nach tun, um die Altertümer in Syrien zu schützen oder zumindest diese Zerstörung dort aufzuhalten oder zu verringern?
Naja, im Moment ist die Lage schon dermaßen eskaliert, dass man gar nicht mehr so viel tun kann. Also was ich so ein bisschen vermisse, ist, dass der Westen, also vor allem auch die USA und andere westliche Staaten, die Einfluss haben, wie Frankreich beispielsweise, also auch die Türkei, versucht hätten, Zerstörung entgegenzuwirken. Sie haben es nicht getan. Also die Altstadt von Aleppo ist von beiden Seiten, von Regimeseite als auch von Rebellenseite, völlig ohne Rücksicht auf die Altertümer zerstört worden. Es sind also ganze Bauwerke, große Bauwerke durch riesige Sprengungen praktisch pulverisiert worden. Man muss leider sagen, dass in der internationalen Politik der Schutz von Altertümern praktisch keine Rolle spielt. Dass aber diese Altertümer natürlich einfach nicht nur Steine sind, sondern für eben die Kultur, das kulturelle Gedächtnis und damit auch für die Zukunft eines Volkes extrem wichtig sind, das vergisst man dabei auch.
Aus Syrien kommen gerade ziemlich viele Flüchtlinge nach Europa, viele auch nach Deutschland. Mittlerweile sind es, glaube ich, 151.000 Syrer, so heißt es. Wie kann man vielleicht mit denen umgehen oder wie sollte man sich denen gegenüber vielleicht verhalten, um auch sie nicht nur als Flüchtlinge zu sehen, womöglich?
Ja, man muss versuchen, sie eben auch in ihren Kontext zu stellen, aus dem sie kommen. Also die Flüchtlinge, wie gesagt, werden hier als Individuen oder auch als Gruppen wahrgenommen, ohne dass wir die Beziehung herstellen, oft zu dieser Kultur und zu dem Land, aus dem sie kommen. Gerade wenn es um die Aleppiner geht, die Flüchtlinge aus Aleppo, gesagt, eine Stadt von ursprünglich vielleicht über 2,5 Millionen Einwohnern, leben heute vielleicht noch 600.000 in Aleppo maximal. Also sehr viele der Aleppiner sind geflohen und sehr viele kommen auch nach Deutschland. Das, was ich vorher schon gesagt habe, diese Kultur, diese Musikkultur, die sehr stark verwurzelt ist in Aleppo und die ich immer feststellen konnte und von den Jugendlichen auch sehr stark gelebt wird. Also es gibt kaum einen Aleppiner Jugendlichen, der nicht diese ganzen Lieder alle auswendig singen könnte. Das war also das so ein bisschen auch versucht mit zu bedenken, dass es eben auch durchaus Leute sind, die sehr hoch gebildet sind, die eine Kultur haben, die tausende von Jahren älter ist als unsere eigene.
من حر الآه آه آه